Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und spreche heute mit einem Quasi-Kollegen, nämlich Urs Weber vom Schwesternmagazin Runner's World, Leiter des Testteams. Hallo Urs.
Hallo Kerstin, schön hier zu sein.
Und wie der Titel des Schwestermagazins Runner's World schon verrät, geht es in dieser Folge ums Laufen. Es soll sich ein bisschen ums Laufen für Einsteiger drehen, also wie man als Wanderer vielleicht einen schönen Einstieg ins Laufen findet, wenn man Lust darauf hat, sich da einfach ein bisschen weiter auszudehnen oder sein Portfolio zu erweitern. Kleiner Hinweis in eigener Sache, in Outdoor 426 ab 3.3. am Kiosk gibt es auch einen kleinen Einsteiger-Guide rund ums Laufen, der auch mit der lieben Kollegin Britta auch von Runner's World geschaltet und gemacht wurde. Da findet man auch ganz tolle Tipps. Aber jetzt einfach mal zum Reinhören und Gusto machen, denke ich, unterhalten wir uns mal einfach drüber, wie es ist, als Einsteiger ins Laufen einzusteigen oder mit dem Laufen anzufangen. Urs, was ist denn so dein schönstes Lauferlebnis gewesen? Wenn es da eins gibt, ein schönes, ein besonders schönes.
Wow, ja, Kerstin, das ist zum Start eine sehr schöne Frage. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal die nächsten 3 Stunden darüber, über die schönen
Okay.
Laufen. Nee, es gibt tatsächlich, ich verbinde mit dem Laufen so viele tolle Erinnerungen. Und zwar einmal natürlich so auf der Erlebnisebene bei verschiedenen Events, also gerade natürlich bei so großen Läufen oder Lauferlebnissen, wo man meistens dann auch irgendwo hinreist, aber tatsächlich so.
So Stadtmarathons oder sowas.
Ja, genau. Also es gibt natürlich die einmal die touristischen Ziele, so also die Stadtmarathons wie, keine Ahnung, New York, Tokio, Boston, wo man hinreist und dann dort mitläuft und tatsächlich viel über die Stadt, die Menschen, die Leute, die Atmosphäre so kennenlernt. Das ist das eine sehr Aufregende. Aber dann gibt es auch so die Kategorie der Landschaftsläufe, so wo man, weiß ich nicht, zum Beispiel auf dem Highway Number One im Westen USA von USA läuft oder in Südamerika oder ganz irgendwo in der Natur ist. Und das hat auch eine eigene Erlebnisdimension. Einmal von den Landschaften her, aber auch klimatisch. Ne? Also das kann man auch zum Beispiel, ich war mal am nördlichen Polarkreis bei einem Marathon und das ist auch ein ganz eigenes Erlebnis, da übers ewige Eis zu laufen in der völligen Stille und Abgeschiedenheit des Polarkreises. Da nehmen dann tatsächlich auch nicht viele Leute teil.
Kann ich mir vorstellen. Ist auch eine andere Vorbereitung, als wenn man mal hier durch einen heimischen Wald rennt oder durch einen Stadtpark oder so.
Ja, das stimmt, ja. Aber du ganz konkret, also das weswegen ich, was mich auch zum Laufen heute treibt, das Lauferlebnis ist jedes Mal das Schöne, das Laufen selbst. Also das Laufen einmal hat ja an sich so eine Funktionslust. Ne? Das ist wie beim Wandern auch. Also man macht einfach diese Bewegung sehr, sehr gerne als Läufer. Man fühlt sich sehr lebendig, sehr alive und hat Spaß an der Sache. Und dann ist es auch der Effekt, der sich danach einstellt. Ne? Also dieses unglaubliche Wohlfühlen, dieses Wohlsein nach dem Laufen, dieser Entspannungsmoment, der einen, egal wie der Lauf war, immer erfüllt. Und das ist, glaube ich, so der Motivationsteppich, der jeden Läufer aufs Neue und jede Läuferin aufs Neue wieder antreibt.
Ja, man kann auch irgendwie, glaube ich, spüren, dass man als Mensch genetisch eigentlich auch so ein bisschen aufs Laufen gepolt ist, auf lange Strecken, die man am Stück zurücklegt, ob es jetzt wandernd ist oder laufend. Ich denke, das ist so ein Ding, was wir von unseren Vorfahren noch irgendwie mitgekriegt haben, dass das eigentlich in unserer Natur liegt ein Stück weit. Ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle, ne?
Ganz genau, ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig, wird häufig viel zu sehr vernachlässigt. Aber natürlich ist es so, dass wir evolutionsbiologisch darauf ausgerichtet sind, uns zu bewegen auf 2 Füßen, ne? Bipedal. Das ist ja das, was uns Menschen auszeichnet und was tatsächlich unsere Spezies auch so gut kann wie keine andere Spezies. Und das kommt nicht von ungefähr. Und daher kommt auch die Lust an dieser Bewegungsform, ob es eben das Wandern ist oder das Laufen. Da gibt es sehr viele Überschneidungen ja auch körperlich wie mental, dass uns das eben so viel Spaß macht. Ne? Und das kann man gar nicht unterschätzen. Das ist ganz wichtig.
Warum sollte ich denn mit dem wirklichen Laufen anfangen? Also mich vielleicht vom komfortableren, sage ich mal, gemächlicheren Wandern ans Laufen machen?
Das Laufen unterscheidet sich vom Wandern einfach dadurch, dass man beim Laufen immer in der Luft schwebt. Ganz banal die Erkenntnis oder der Unterschied, aber so klein sich der Unterschied hier jetzt anhört, so ein großer Unterschied ist es dann in der Ausprägung und im Machen der jeweiligen Bewegungsform. Das Laufen ist tatsächlich was ganz anderes. Man beansprucht das Herz-Kreislauf-System und den Körper nochmal ganz anders, nochmal intensiver. Deswegen sind auch gerade für Anfängerinnen und Anfänger die Laufeinheiten zu Anfang ja sehr viel kürzer. Mhm. Aber es macht tatsächlich etwas anderes nochmal mit dem Körper, eine andere Belastungsform. Und das wirkt sich auch mental aus. Also deswegen ist tatsächlich dieses ausdauernde aerobische Laufen, also wo wir nicht außer Atem kommen, sondern wo also die Sauerstoffschuld beim Atmen, beim Laufen ausgeglichen wird, ist dann tatsächlich eine ganz eigene Erfahrung, die das Laufen so besonders macht.
Aber ich fand den Ansatz jetzt gerade, dass man eigentlich in der Luft ist, das ist eigentlich vom Gehen, was unsere natürlichste Fortbewegung ist, schon Richtung Fliegen, wovon ja jeder träumt, ne? Also ja. Kann man das philosophisch, mental vielleicht auch so betrachten, dass das so, dass sich in die Luft erheben eine Rolle spielt, warum das Laufen also, uns eigentlich so nahe liegt, ne?
Also für mich auf jeden Fall. Also dieses sprichwörtliche Abheben, in der Luft schweben, dann wieder landen, aus eigener Kraft vorwärts zu bewegen, kann man jetzt philosophisch deuten, psychologisch, wer weiß wie, aber ich glaube, das ist das, was es ausmacht für die Läuferinnen und Läufer, diesen Sport oder diese Bewegungsform, würde ich es mal niedriger packen, so auszuüben. Das ist schon nochmal ein anderes Gefühl.
Was brauche ich denn eigentlich dafür wirklich? Also die meisten fangen ja damit an mit einer neuen Sportart oder einer neuen Bewegungsart, dass man erstmal in einen Laden rennt oder das halbe Internet leer shoppt. ich denke, zum Laufen, also zum Wandern braucht man eigentlich auch nicht viel, zum Rausgehen sowieso nicht viel. Was würdest du sagen, was braucht man wirklich so Richtung Schuhe? Sollte man vielleicht schon gute haben? Braucht man zum Beispiel eine Fitnessuhr? Brauche ich einen Laufplan?
Also ich bin ja auch Ausrüstungsredakteur hier und wir testen natürlich ganz, ganz viele Produkte hier fürs Laufen und beim Laufen. Aber umgekehrt, also gerade zur Beantwortung deiner Frage und für die Einsteigerinnen und Einsteiger, drehe ich es eigentlich den Spieß immer um, weil tatsächlich ist es so, zum Laufen braucht man tatsächlich nicht viel. Und gerade wenn wir jetzt so von so einem Outdoor-Background kommen und schon ein Outdoor-Equipment besitzen, dann ist das Wichtigste, was wir zum Laufen benötigen, tatsächlich der Laufschuh. Mhm. Und eine Stufe höher, also wir sagen mal so jetzt, gerade wenn wir jetzt Richtung Frühjahr gehen, zum Laufen braucht man eigentlich fünf Dinge. Das erste ist der Laufschuh, das zweite ist die Socke, wenn wir jetzt von unten nach oben gehen, dann eine geeignete Hose, das ist bei den Outdoorern meistens der Fall, eine kurze Sporthose, ein Shirt und das fünfte Stück, das fünfte Produktelement, das ist für Frauen der Sport-BH. Den braucht man tatsächlich. Also nicht ein normaler, modischer BH, sondern ein richtiger Sport-BH. Das sind die fünf Dinge, die man zum Laufen benötigt. Wie gesagt, die meisten haben das sicherlich zum größten Teil schon in ihrem Schrank.
Vielleicht bis auf die Laufschuhe, ne, die schon irgendwie ein bisschen spezieller sein sollten, damit damit ich mir nicht irgendwie die Sehnen kaputt mache oder die Knie oder was auch immer, ne?
Ja, das ist das eine, dass man sich nichts kaputt macht. Das andere ist aber auch, die geeigneten Laufschuhe machen den Laufeinstieg wesentlich leichter. Denn also dadurch, dass wir heute so wirklich weit entwickelte und technologisch fortschrittliche Laufschuhe haben, mit so tatsächlich weit entwickelten Schaumstoffsohlen, Kunststoffsohlen, das nimmt sehr viel von dem Aufprallschock und ist sehr gut für die Biomechanik. Und deswegen sind tatsächlich gute Laufschuhe das A und O für den Anfang, für den Einstieg und machen tatsächlich, gestalten den Einstieg für jeden Sportler sehr viel einfacher, ne, und unterstützen und helfen uns dabei. Deswegen ist das eigentlich der wichtigste Grund, warum man den Laufschuh braucht.
Jetzt überlege ich gerade, weil ich bin eigentlich so in meiner Freizeit gerne auch mal mit Barfußschuhen unterwegs. Es gibt ja auch Barfuß-Laufschuhe. Da habe ich mich jetzt aber bisher zum Beispiel noch gar nicht rangefragt, weil da eben diese Schockabsorption wahrscheinlich zum Großteil fehlt. Und dann denke ich so, jetzt beim Laufen, wo eben doch das ganze Gewicht auf den Boden kommt, hast du das mal ausprobiert? Wie sind da deine Ideen, deine... Ist da die These dazu?
Oh ja, also wir haben, und ich habe das immer wieder ausprobiert und ja. Mache das auch immer wieder, dass ich zwischendurch mal, wenn es geht, mit Barfußschuhen laufe. Aber gleichzeitig warnen wir auch davor. Also es gab vor ein paar Jahren, liegt jetzt schon einige Jahre zurück, da gab es mal so einen Barfuß-Laufschuh-Trend. Und das hat sich nach ein paar Monaten zum Glück, muss ich sagen, dann wieder beruhigt, weil es hat resultiert in sehr vielen Überlastungsverletzungen. Das ist noch mal stärker als beim Wandern so natürlich, dass wir beim Laufen bei jedem Schritt potenziert sich das Abfanggewicht, was wir mit einem Fuß, mit einem Bein, mit der Biomechanik abfangen müssen. Und das sind unsere Körper einfach nicht gewohnt. Also das Laufen mit Barfußlaufschuhen ist sehr natürlich, aber wir kennen es nicht aus dem Alltag. Wer das gewohnt ist und sehr viel trainiert hat, der kann damit wunderbar laufen. Also es gibt sehr berühmte Beispiele von auch teilweise sehr guten Läuferinnen und Läufern, die damit auch Marathons oder sogar Ultramarathons laufen. Aber das sind Ausnahmen. Ne? Also man muss das wirklich sehr gut trainieren. Aber die andere Seite ist, es ist ein sehr gutes Trainingstool, ein sehr gutes Trainingsinstrument, wenn man einfach mit Barfußlaufschuhen immer wieder mal zwischendurch kurze Distanzen trainiert, sich an diesen anderen Bewegungsablauf dann gewöhnt und eben auch den gesamten Körper, die gesamte Biomechanik darauf trainiert. Da macht es durchaus Sinn, ja.
Okay, interessant. Jetzt hätte ich gedacht, du bist eher jemand, der sagt, lieber nicht und lieber doch die Dämpfung mitnehmen. Brauche ich denn einen Laufplan, wenn ich einsteige? Oder kann ich sagen, puh, ich fange jetzt mal an und mache eine kleine Runde, mache eine größere Runde?
Ich will einen Satz noch eben sagen zu den Barfußlaufschuhen, weil mir das immer ein Anliegen ist, weil du sagst, natürlich, also damit das nicht missverstanden wird, ich bin ganz großer Fan von diesen Dämpfungslaufschuhen und würde die pauschal jetzt für ein Pauschalurteil immer allen Anfängerinnen und Anfängern empfehlen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin vor allen Dingen auch ein Fan von der, wir sagen das immer so, der sogenannten Laufschuhrotation. Also das heißt, diejenigen, die schon länger laufen oder dieses Laufen für sich als Hobby entdeckt haben, für die macht es total Sinn, dass sie verschiedene Laufschuhe benutzen. Ne, das ist also ähnlich wie beim Wandern auch, dass man sich also nicht an eine Biomechanik oder eine Orthopädie eines Fußbetts gewöhnt, sondern dass man immer wieder abwechselt. Ne? Also das kennen wir ja auch von Alltagsbeispielen. Also eins der bekanntesten und banalsten Beispiele, die Birkenstock-Sandale, die immer noch viel im Alltag getragen wird, die ist orthopädisch sicherlich für viele gesund und macht auch Sinn, aber die jeden Tag und ausschließlich und nur getragen, ist auch nicht gesund. Ne? Und das umgemünzt aufs Laufen heißt, es ist tatsächlich macht Sinn, wenn man den Laufschuh seinen Laufgewohnheiten und der Laufumgebung anpasst. Ne? Also wenn ich einen Trail laufe, ziehe ich halt einen Trailschuh an. Wenn ich in der Stadt durch einen Stadtpark auf gewalzten, festen Wegen, auf festem Untergrund laufe, macht ein Dämpfungsschuh sehr viel mehr Sinn. Ne? Deswegen macht es also tatsächlich auf die lange Sicht dann auch, ist auch ökonomisch übrigens sinnvoll, dass man dann verschiedene Schuhe benutzt und derjenige, der dann für die jeweilige Umwelt nicht so geeignet ist, schont, dass man dann also verschiedene Schuhe benutzt und immer wieder wechselt.
Jetzt trotzdem nochmal brauche ich abgesehen von den Schuhen möglichst mehreren, ist ja auch sinnvoll. Ja. Und vielleicht, wenn ich schon fortgeschritten bin, kann ich auch mal einen Barfußschuh probieren. Brauche ich einen wirklichen Plan, um ins Laufen einzusteigen, oder kann ich so frei Schnauze loslegen?
Also ich empfehle einen Plan. Also jedenfalls sollte man sich, also wenn man, es kommt immer sehr auf den Hintergrund an, ne? Also um mal ein Beispiel zu skizzieren. Wenn ich jetzt als 40-jähriger Sportler oder Sportlerin seit 10 Jahren wandere, aber sonst keinen Sport mehr gemacht habe oder keinen Ausdauersport, jedenfalls explizit, dann würde ich mir auf jeden Fall einen Plan machen. Ein Plan hat immer vor allen Dingen zwei Vorteile. Das eine ist, man hat ein konkretes Ziel, das man sich setzt, auf das man hinarbeitet. Das zweite ist, dass man aber auch über dieses Ziel nicht hinausschießt. Ne? Also man hat einerseits die Motivation, hat andererseits aber auch die Bremse. Und das ist gerade, wenn ich jetzt so an das Publikum der Outdoor-Sportlerinnen und Outdoor-Sportler denke, da sind viele dabei, die sind so vom Herz-Kreislauf-System sehr gut trainiert. Wir haben schon eine sehr gute Basis, so diese Grundkondition ist auf jeden Fall da. Und die werden Folgendes merken. Und zwar bei den ersten Läufen ist, dass die sich sehr schnell steigern. Also das Herz-Kreislauf-System lässt sich sehr, sehr gut trainieren und reagiert tatsächlich sehr schnell auf Reize. Und man merkt schon nach 3-4 Wochen, dass man also die Runde, die man am Anfang mit Mühe gelaufen ist, dann sehr viel einfacher läuft. Aber das restliche, die restliche Biologie, der Körper, der braucht länger, um sich anzupassen. Mhm. Also das Skelettsystem vor allen Dingen, aber auch die Muskulatur und der Sehnenapparat, die brauchen Zeit, um sich auf diesen Bewegungsvorgang, auf das Laufen einzurichten. Und da schützt einen auch der Plan davor, also ein sinnvoller, guter Trainingsplan, wo eben auch die Steigerungsstufen von Woche zu Woche ganz genau vorgegeben sind. Ne? Denn wie gesagt, um auf das Beispiel zurückzukommen, wenn jetzt jemand als Outdoorer viel draußen ist, viel unterwegs ist, der wird sehr schnell dahin kommen, dass er sagt, Mensch, ich kann ja problemlos 5 Kilometer oder 10 Kilometer laufen. Aber man muss dann eben vorsichtig sein, dass man sich nicht überlastet, ne? Dass man nicht zu schnell loslegt, nicht überpaced. Ne? Das ist das eine. Und natürlich auf der anderen Seite jetzt für absolute Anfänger, also um ein anderes Beispiel zu skizzieren, das haben wir heute tatsächlich, gibt's das zum Glück ja sehr viel. Und da freuen wir uns super stark drüber, dass es gerade im Moment sehr viele Einsteigerinnen und Einsteiger unter den Jüngeren gibt, aber auch unter älteren Leuten, wo also die Schwelle zum Laufen sehr viel niedriger geworden ist, dass man denen sagt, hey, du kannst laufen. Ne? Es gibt also fast keine Person, der man sagen würde, hey, du darfst oder kannst nicht laufen, sondern laufen kann man eben auf allen Könnenstufen. Ne? Aber da hilft eben dann der Plan, dass man einen guten Einstieg schafft.
Da kann man auch, wie gesagt, gerne in das Heft 4 von Outdoor nochmal reingucken. Da sind die Laufpläne drin und bei euch auf der Seite. Ich verlinke das dann auch gerne in Shownotes. Ihr habt auch so richtig schöne Trainingspläne. Da stelle ich nachher eben die Verlinkung in die Shownotes rein. Da kann man dann auch mal gucken. Das ist dann auch ein bisschen gestaffelt nach dem, ob man wirklich blutiger Einsteiger ist, nach dem, was man so mitbringt. Da kann man sich, glaube ich, ganz schön dran orientieren und einfach mal durchgucken, welcher Plan werden was für mich. Und du hast jetzt auch erklärt, warum man wirklich mit dem Plan laufen sollte und nicht einfach stumpf losrennen und erstmal gucken, wie weit komme ich und sich dann vielleicht übertrainieren gleich zu Anfang. Ist denn eine App sinnvoll? Es gibt ja viele Lauf-Apps. Ich persönlich mag die frühere Runtastic, inzwischen Adidas Runtastic-App eigentlich ganz gerne. Also mit der gehe ich als mal ins Gemüse.
Ja, also Apps machen Sinn, sind auch erfüllen auch diese Funktion der Motivation und auch der des Festhaltens der Daten, wie ich gelaufen bin.
Und auch Pausentage, ne? Also dann rennt man nicht das ganze Training weg, sondern die sagt einem, hey, heute ist Pausentag, kann man immer ein bisschen hin und her schieben, aber man kommt dann nicht dahin, dass man in einer Woche 5-mal rennt und in der anderen oder die nächsten 3 Wochen geht man dann wieder gar nicht, ne? Also das ist schon
ganz genau. Ja, aber da sind wir gleichzeitig bei dem einen Punkt, der vielleicht bei einer App zu beachten ist. Und zwar, die App ist immer nur so gut, wie du die auch fütterst oder wie du die mit Daten fütterst. Ne? Und da ist dann eine erfahrene Lauftrainerin oder ein Lauftrainer oder ein Laufcoach eventuell im Vorteil, dass er dich besser liest, dass er also erkennt, wo stehst du, was hast du für ein Leistungsniveau und wo willst du hin. Ne? Und das weiß man häufig als Anfängerin oder Anfänger noch nicht so genau oder kann die Zeichen noch nicht so genau erkennen, lesen oder kann sein Leistungsniveau noch nicht so genau bestimmen. Da sind also dann Laufcoaches, dann Lauftrainer schon sinnvoll, die einem dabei helfen, das zu ermitteln. Ne? Also mal um ein ganz banales Beispiel zu nennen, mit welchem Puls laufe ich zum Beispiel. Ne? Also weil wenn wir eine Gruppe von 10, 30-Jährigen nehmen, ne, dann können wir bei dem gleichen Lauftempo und vorausgesetzt sind alle ähnlich trainiert, dann können wir beobachten, dass bei denen der Herzschlag um bis zu 50 Schläge variiert. Und die laufen trotzdem.
Das ist ja doch ordentlich.
Ja, das ist sehr viel. Und die laufen das gleiche Tempo und haben vor allen Dingen auch die gleiche Belastung. Ne? Also ein Herzschlag, die Pulsfrequenz ist sehr, sehr individuell. Ne? Es gibt also Hochpulser und Niedrigpulser. Und das muss man erstmal lernen, bei sich zu analysieren, festzustellen und sich darauf einzustufen.
Ja, da hilft dann vielleicht doch auch eine Fitnessuhr, die eben so eine Pulsmessung drin hat, einfach, dass man mal so einen Richtwert hat, wo man eigentlich steht, ne?
Dass man Richtwerte von sich selbst kennenlernt, genau. Da ist also die Uhr tatsächlich ein sehr, sehr gutes Hilfsinstrument, auch mit den Algorithmen, die mittlerweile recht gut funktionieren, die bei den Uhren hinterlegt sind. Aber wir sagen immer so, die Uhr ist eigentlich ein Hilfsinstrument, damit du dich besser kennenlernst. Ne? Also du sollst dich nicht zu 100% allein auf die Uhr verlassen, sondern du sollst über die Uhr erkennen, wie dein Körpergefühl ist. Das ist wichtig. Ne? Also wenn du ein Beispiel mal zu nennen, ein lockeres Lauftempo unterscheiden kannst von einem angestrengten Lauftempo, dann hast du schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist zu Anfang, wenn man mit dem Laufen anfängt, tatsächlich noch gar nicht so leicht.
Ja, das ist auch, je nach Temperatur habe ich festgestellt, also meine App, die sagt mir dann manchmal, du bist jetzt viel zu schnell in der Aufwärmphase und klar bin ich zu schnell, weil es ist irgendwie frisch draußen und dann neigt man dazu, dann doch ein bisschen schneller loszurennen und dann so, okay, ein bisschen langsamer, okay. Also es kann einem auch tatsächlich ein bisschen helfen, so die Richtung zu halten, dass man nicht in die eine oder andere Richtung übertreibt.
Also die Pulsmessung, finde ich immer, hat zwei ganz wichtige Funktionen. Das einmal ist die Bremse, also dass du auf den Puls achtest und nicht zu schnell losläufst oder generell läufst, weil das ist tatsächlich der häufigste Anfängerfehler. Ich sage das jetzt bewusst in einer maskulinen Form, weil es sind tatsächlich mehr Männer davon betroffen, dass sie, wenn sie anfangen zu laufen, zu schnell laufen. Und da kann der Pulsmesser, die Herzfrequenz, einen tatsächlich ganz gut bremsen, dass man sagt, so halt, jetzt bleibst du heute aber wirklich mal unter 80% deiner AFMAX-Werte. Und der zweite Effekt ist dann vom Pulsmesser, dass er eben auch äquivalent zur Bremse auch ein ganz gutes Gaspedal sein kann. Ne? Denn das ist dann auch etwas, was auch erfahrene Läufer dann häufig falsch machen, dass sie die schnellen Einheiten, die dann auch mal im Trainingsplan vorkommen, dass sie die nicht schnell genug laufen, ne? Weil da wird es anstrengend. Und das kann man über den Pulsmesser dann auch lernen, dass man wirklich mal an seine Leistungsgrenze geht. Ne? Und das ist sinnvoll und nebenbei bemerkt, das macht auch Spaß.
Ja, und man lernt sich besser kennen. Jetzt habe ich den Einstieg geschafft, bin meine ersten paar Mal schön laufen gegangen und dann kommt der Schweinehund. Mhm. Wie motiviere ich mich denn nach einem guten, gelungenen Start auch beim Laufen zu bleiben?
Einmal mit dem Mittel, was wir eben besprochen haben, der Trainingsplan. Da ist der Trainingsplan tatsächlich ein wirklich gutes Instrument, um dran zu bleiben und sich wirklich an diesen Plan zu halten. Das ist wie bei allen Dingen im Leben. Also es ist immer mal schwer, sich zu irgendeiner Sache zu motivieren, gerade im Hobbybereich. Und da hilft der Trainingsplan sehr, sehr gut. Ansonsten ist es natürlich auch das Umfeld. Ne? Also gerade in der Einstiegs-Anfängerphase hilft es, wenn man entweder so eine Laufcrew, eine Community oder auch einfach eine Lauffreundin oder einen Lauffreund hat, ne? Mit der man sich dann ein oder zweimal in der Woche verabredet zu einem bestimmten Lauf und nebenbei, also das Laufen ist natürlich auch ein fantastisches Zeitfenster, wo man sich also gemeinsam dann unterhalten kann, ne? Wo man also zusammenläuft, sich unterhält. Nebenbei, wenn man dann zusammenläuft dann und sich dabei unterhalten kann, dann wird man auf keinen Fall zu schnell.
Weil das ist immer das so. Das ist auch ein guter Maßstab, ja.
Ja, das ist der Sprechtest, ne? Also wenn wir beide als Laufpartner noch gut reden können, dann ist es für beide ein geeignetes Lauftempo. Ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr probates Mittel, um sich zu motivieren und weiterzumachen. Ne? Und wie gesagt, in Kombination dann mit so einem Trainingsplan ist das auf jeden Fall gut. Und dann so ein was erfahrene Läuferinnen und Läufer gar nicht so kennen, aber für Einsteiger ist das häufig gut, wenn man sich die Lauftage vorher vornimmt. Ne? Und also mit sich selbst dann auch so einen Vertrag macht und sagt, also morgen früh vorm Frühstück gehe ich eine halbe Stunde laufen, ne? Oder am Wochenende, so am späten Vormittag, da ist meine Me-Time, meine Running-Time, die Zeit ist für mich, da gehe ich eine Stunde laufen, ne? Und das sind auch so wirklich gute Tricks oder Mittel, wo man sich das eben fest vornimmt oder in Kalender sogar einträgt und dann sagt so, da gehe ich laufen.
Ja, am besten ist gar nicht hinterfragen, sondern das steht heute an, los. Ne? Also gar nicht überlegen, habe ich jetzt Lust, habe ich nicht Lust, sondern es steht gar nicht zur Disposition, das ist festgelegt und man geht einfach. Ich glaube, dann kann man diese Gewohnheit auch relativ gut festigen, ja? Wenn man sich selber eigentlich gar nicht so die Wahl lässt, sondern jetzt ist es so. Ja,
genau so, Kerstin. Und im Nachhinein wird man feststellen, jeder Lauf, und sei es, dass er sich noch so schlecht angefühlt hat, nachher fühlt man sich immer besser.
Habe ich auch schon festgestellt, dass ich auch bei Sauwetter oder eigentlich habe ich jetzt doch keine Lust und es ist ja auch schön. Sobald man sich mal überwunden hat, ist auch die Freude am Laufen wieder da, muss man ganz klar sagen. Wie mache ich es denn? Manchmal ist es ja nicht nur der Schweinehund, der mich ausbremst. Wenn ich krankheitsbedingt oder es hat jetzt wirklich nicht reingepasst, weil ich dienstlich unterwegs war oder keine Ahnung, längerer Urlaub, der das einfach nicht zugelassen hat. Wie schaffe ich denn den Wiedereinstieg nach einer Pause, dass ich da so ja diese Schwelle überwinden, zu sagen, okay, und jetzt fange ich wieder an, weil man will ja auch nicht wieder ganz bei Null eigentlich anfangen, also Trainingsplan wieder von vorne, sondern wie schaffe ich es da wieder gut reinzukommen?
Mit Geduld. Man muss beim
gut,
Laufen,
das kann nicht schaden, ja.
Beim Laufen, das ist eine Ausdauersportart, man muss Geduld mit sich haben. Ausdauer kommt nicht über Nacht. Das ist ein längerer Prozess, eine Phase. Und dann muss man, man fällt nie auf Null zurück. Ne? Also eine Krankheitspause zum Beispiel, da sind viele immer sehr ängstlich und denken, ach Mist, jetzt habe ich so viel Training verpasst und so. Es gibt berühmte Beispiele von Elite-Läuferinnen und Läufern, die vor einem Wettkampf eine Infektphase hatten und dadurch aussetzen mussten und dann sozusagen eine Regenerationsphase hatten und danach umso stärker wieder zurückkamen. Also da muss man tatsächlich erstens sich keine Panik machen und zweitens Geduld haben und dann ruhig und langsam wieder einsteigen, sehr darauf achten, dass man in den Körper reinhorcht und die Belastungen kennenlernt und liest, wie belastet ist mein Körper, auf welchem Niveau bin ich, und dann tatsächlich eventuell dann im Trainingsplan auch wieder ein bisschen zurück, ein paar Schritte zurückgehen. Ne? Das macht aber überhaupt nichts. Also die Erfahrung zeigt, dass man, wenn man gewisses Trainingsniveau schon vorher hatte, das umso schneller dann auch wieder aufholt und erreichen kann. Also deswegen auch da die Geduld mit sich und mit der Trainingsplanerreichung, das klappt schon.
Ja, ich habe auch von Herrn Frohböse von der Kölner Sporthochschule mal gehört, in irgendeiner seiner vielen Interviews, dass sich auch die Muskeln erinnern. Ne? Also wenn man Angst hat, irgendwie Muskelkraft verloren, also es war jetzt eher auf Kraftsport bezogen, aber dass sich der Körper erinnert und dann eigentlich auch wieder versucht, zu dieser Form zurückzukommen. Und das spricht ja eigentlich dafür eben, wie du sagst, man fällt nicht komplett auf Null zurück. Aber apropos, muss ich auch Kraftsport nebenher machen? Ist das sinnvoll oder kann ich sagen, puh, ich mag jetzt eigentlich nur wirklich Ausdauersport machen, also ich mag einfach nur laufen gehen und habe keine Lust auf zusätzliche oder begleitende Kraftübungen?
Ich mache mich jetzt mal unpopulär. Ja, musst du. Du musst Kraft machen. Ja, aber das Schöne ist, da hat übrigens Ingo Frohböse auch viele schöne Anleitungen dazu gegeben, weil die ja gerade so Kraftübungen für Läuferinnen und Läufer auch entwickelt haben. Also Kraftsport oder Kraftentwicklung ist heute ein absolutes Muss. Das machen mittlerweile alle Elite-Läuferinnen und Elite-Läufer. Also in der Spitze, auch in der deutschen Spitze, wenn man da mal in den sozialen Medien guckt, dann sieht man von den Top-Läuferinnen und Läufern, die ja machen das auch, binden das in ihre Trainings ein und auch in ihre Präsentation auf Social Media oder auf YouTube oder so. Das gehört einfach dazu. Ne? Also das Laufen ist zwar sicherlich eine der universellsten Sportarten, die es gibt, also wo der Körper wirklich am universellsten trainiert wird, in allen Muskelpartien und ausdauermäßig mit am besten und am effektivsten trainiert wird, auf die Zeit runtergebrochen, in der man unterwegs ist. Aber ein paralleles Krafttraining, also gerade die Haltemuskulatur, macht absolut Sinn und ist auch tatsächlich fürs Laufen angeraten.
Auch im Hobbybereich,
um das auch mal im Hobbybereich, zu sagen,
weil du jetzt gerade so eher die Wettkämpfe angesprochen hast. Und wenn es jetzt jemand hört, könnte er sich ja denken, jo, aber ich mache ja keine Wettkämpfe. Aber du würdest sagen, auch wenn ich Hobbyläufer, Läuferin bin, ist es sehr sinnvoll, auch ein Krafttraining, ein begleitendes zu machen.
Absolut. Also und zwar aus zwei Gründen. Einmal, es ist absolut laufdienlich. Also beim Laufen hat man einfach eine bessere Körperhaltung. Und die meisten oder viele Probleme, nicht die meisten, aber ganz viele läuferische Probleme oder Beschwerden haben auch mit Fehlhaltungen zu tun oder Ermüdungshaltungen. Und das ist ja ein Thema, was momentan oder was in letzter Zeit sehr, sehr populär geworden ist. Also wir wissen ja, dass so ab dem 30., ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Muskulatur tatsächlich eher ab, wenn man gar nichts macht. Deswegen ist es nicht unbedingt nur eine Laufnotwendigkeit, sondern generell auch eine Notwendigkeit. Ne? Also wir nutzen oder wir setzen unsere Muskulatur generell im Alltag, ich spreche jetzt ganz pauschal, ne? Aber wir setzen die zu wenig ein und deswegen macht tatsächlich ein grundsätzliches Krafttraining, also für die Haltemuskulatur, für die gesamte Körpermuskulatur, macht vollkommen Sinn und sollte wirklich jeder machen. Aber insbesondere eben beim Ausdauersport macht es tatsächlich auch Sinn und ist laufdienlich.
Na gut.
Ist aber, Fußnote dazu, ist aber sehr, sehr einfach. Also es gibt sehr einfache Körperübungen, gerade so mit dem eigenen Körpergewicht. Die kann man abends sehr schön zu Hause auf dem Wohnzimmerteppich machen. Man braucht keine Übungsgeräte, man braucht kein Fitnessstudio dazu, sondern man kann das selbst machen mit dem eigenen Körpergewicht. Aber man muss dranbleiben. Ne? Man muss eine gewisse Zeit dafür in der Woche investieren. Und dann ist die Zeit aber auch sehr, sehr sinnvoll investiert. Und auch da merkst du sehr, sehr schnell Fortschritte. Ne? Also ein ganz banales Beispiel zu nehmen, wenn du vier Plank-Übungen machst, also seitwärts Plank, vorwärts, rückwärts Plank, dann wirst du merken, wie du nach 10 Tagen, 14 Tagen schon deutliche Steigerungen hast. Also wo du Anfänger in einem Plank vielleicht nur, weiß ich nicht, ein Beispiel zu nennen, 45 Sekunden halten, werden sie es nach 14 Tagen schon locker über eine Minute schaffen oder doppelt so lange.
Okay, also auch eine schöne Motivation von deiner Seite, sich daran zu wagen und auch nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wenn man am Anfang denkt, und ich will doch eigentlich nur laufen. Also gerne auch ein paar Kraftübungen dazu machen. Sollte man dann überhaupt Wettkämpfe anpeilen? Wie siehst du das? Weil viele sind ja wirklich so Hobbyläufer, denen reicht das. Du hast jetzt schon von einigen Wettkämpfen gesprochen und wie schön, dass es eben auch mal, das heißt jetzt ein Stadtmarathon oder so ein Landschaftslauf mitzumachen. Sollte man das irgendwann machen, wenn man anfängt mit dem Laufen, oder sagst du, Typsache?
Ja, ich würde es machen, aber ich würde nicht den Begriff Wettkampf erstmal benutzen, sondern ich würde erstmal den Begriff Event, Lauf-Event benutzen, also eine Laufveranstaltung teilzunehmen. Ne? Also es gibt tatsächlich auch viele Lauf-Events, Veranstaltungen, die sind darauf ausgerichtet, dass die Community dabei ist. Ne? Also diese vielen Business-Runs zum Beispiel, wo man also mit einer Firmengruppe hingeht oder mit einer Angestelltengruppe irgendwie sich trifft. Oder auch viele Lauf-Events oder Frauenläufe zum Beispiel auch. Ne? Die sind zwar auch wettbewerborientiert, aber es geht ja eben auch um die Community, um das soziale Miteinander. Und das ist tatsächlich eine ganz eigene Erlebnisdimension beim Laufen, dass man eben in so einer großen Gruppe mitläuft und dann wirklich ein ganz tolles eigenes Erlebnis hat. Also insofern, ja, das motiviert und schafft neue Freundschaften, neue Begegnungen, neue Ansichten vom Laufen. Also das würde ich jedem mal empfehlen, sowas mitzumachen, auf welchem Niveau auch immer. Also es muss beileibe nicht gleich ein 10-Kilometer Halbmarathon oder sonst wie Lauf sein, sondern das kann auch irgendwie erstmal ein 5-Kilometer City Run sein oder so.
Jetzt hast du gerade schon Laufen in der Gruppe so als emotionale Sache auch angesprochen. Was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile vom Laufen in der Gruppe versus ich bin allein mit mir und meinen Gedanken?
Ja, Laufen hat eben diese beiden Facetten. Ne? Das tatsächlich ist es so, also wir reden ja momentan immer sehr viel, oder es ist ein sehr populäres Thema, dass man so über die Run-Crews, die Communities spricht. Und tatsächlich bilden sich ja auch gerade in den städtischen Umfeldern sehr viele Run-Communities, die dann zusammenlaufen. Und da hat man eben diese typischen Gruppeneffekte. Ne? Also das ist ein sehr, sehr wirklich tolles, geiles, gemeinsames Lauf-Event. Ne? Also wenn man in der Gruppe gemeinsam läuft, das hat was sehr Soziales. Man macht eine gemeinsame Bewegungsform, man ist zusammen außer Atem, man freut sich, man unterhält sich. Das Laufen ist eine ganz, ganz tolle Plattform, um sich zu unterhalten und sich kennenzulernen auch tatsächlich. Das ist ideal. Dann natürlich auch so zur Leistungssteigerung. Ne? Also wenn man in den Laufverein geht, wenn man bestimmte Laufziele verfolgt, ist das in der Gruppe sehr viel einfacher. Man motiviert sich dabei, man kommt auch mal oder hilft an Grenzen zu kommen oder Grenzen zu überschreiten oder Grenzen zu entdecken, die man von sich selbst noch nicht vermutet hat. Das ist die eine Form, und das macht das Laufen eben wirklich sehr erlebniswert, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Andererseits ist natürlich auch das Laufen prädestiniert dafür, dass man mal die Me-Time hat, ne? Dass man die Zeit für sich verbringt und dass man alleine läuft. Und das wird heutzutage immer so ein bisschen unterschätzt, aber tatsächlich ist es so, dass hier bei uns in Deutschland etwa 75% derjenigen, die regelmäßig laufen, sagen, sie laufen alleine. Ne? Also die genießen gerade so dies mal allein sein, für sich sein und mit all den förderlichen Nebenaspekten, die man dann beim Laufen eben hat, dass man sich also auf sich konzentrieren kann, auf die Natur konzentrieren kann, auf das Naturerleben konzentrieren kann oder auch ganz banal gesprochen, dass man einfach mal alleine sein kann. Ne? Das ist natürlich auch ein förderlicher Aspekt. Ne? Also Es gibt da viele Untersuchungen.
Man ist eben auch flexibler, ne? Also wenn man wirklich alleine laufen geht, dann kann man auch mal sagen, nee, das ist länger im Büro geblieben, passt mir nicht, zum Geburtstag eingeladen, wie auch immer, ne? Also in der Laufgruppe, da hat man ja auch wieder so einen festen Termin. Ich glaube, da schrecken auch manchmal die Leute vor, zurück zu sagen, boah, ich muss mich da festbinden. Also möchte ich eigentlich nicht.
Ja, also genau, das also was du eben gerade als erstes nanntest, das ist natürlich der riesige Vorteil beim Laufen. Du kannst wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit dich auf den Weg machen. Du brauchst wirklich ja nur deine Laufschuhe und dann geht's los und hast den vollen Effekt dieser Sportart Laufen mit all dem, was wir jetzt eben schon beschrieben haben. Und für was auch immer jetzt der Zweck des Einzelnen im Laufen da ist, ne, das ist natürlich der riesige Vorteil beim Laufen. Und also wir sprechen da mal vom assoziativen oder dissoziativen Laufen. Du kannst also entweder ganz bei dir selbst sein beim Laufen und dich auf dich selbst konzentrieren, oder du kannst dich eben auch maximal dabei ablenken, sei es jetzt eben durch die Gruppe oder sei es dadurch, dass du einen Wettkampf läufst oder dich mit anderen unterhältst. Und dass diese Facetten, die passen eben so wunderbar unter diese Glocke beim Laufen. Das Laufen erfüllt all diese Aspekte, egal was man dabei sucht. Mhm.
Da muss man halt überlegen, was man gerade im Moment eher braucht oder auf Dauer eher braucht, was für ein Typ man ist. Umso besser lernt man sich bei der Gelegenheit auch nochmal von der anderen Seite auch nochmal besser kennen, dass man merkt, das passt mir, das passt mir nicht. Und dann kann man eigentlich loslegen. Apropos loslegen. Jetzt hätte ich von dir gerne noch so 3 Schritte, wie ich jetzt, wenn ich noch nie gelaufen bin oder überlege, oh, ich könnte das doch mal ausprobieren. Wie fange ich an? Hast du so 3 Schritte, wie man richtig schön einsteigen kann in eine perfekte Laufkarriere.
Ja, wir machen in der Tat hier bei Runners World auch so Laufcoach-Ausbildungen und da ist so eine unserer goldenen Sätze immer, wenn wir gerade mit Anfängerinnen und Anfängern anfangen, ist am Anfang sollte man sich immer, Achtung, das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an, am Anfang solltest du dich immer unterfordern. Also wenn Läuferinnen und Läufer anfangen, sollten sie darauf achten, dass sie nicht bis zur Erschöpfung oder bis sie total außer Puste sind, am Ende sind, laufen, sondern erstmal ganz gemächlich anfangen. Ne? Und dass sie, dass man den eigenen Körper kennenlernt und dass man vor allen Dingen merkt und feststellt, hey, ich kann das ja. Das geht. Ich kann laufen. Ne? Und deswegen ist es am Anfang wichtig, sich erstmal Einstiegsziele zu setzen und die auch wirklich niederschwellig zu setzen, so dass man es erreicht, dass man es schaffen kann. Mhm. Ne? Und da baut man dann drauf auf. Wie gesagt, das Herz-Kreislauf-System lässt sich sehr, sehr gut trainieren und da kann man dann auch sehr gut drauf aufbauen. Das ist so ein Aspekt. Ne? Also wirklich realistische, niedrige Ziele erstmal setzen. Mhm. Oder wenn man jetzt als trainierter Läufer oder Läuferin mit jemandem läuft, also tatsächlich darauf achten, dass man, bevor man fertig oder ausgelaugt ist, aufhört zu laufen mit dem Laufpartner oder der Laufpartnerin. Das ist das eine. Dann das andere ist, natürlich ist es dann immer gefährlich, dass man schnell wieder aufhört, weil man frustriert ist oder man denkt, man kommt nicht weiter. Deswegen ist es, da kommen wir wieder zum Anfang, ist es gut, wenn man sich ein Ziel setzt. Ne? Also wir haben so bei Laufanfängern, Laufanfängerinnen ganz häufig diese 12-Wochen-Pläne und auf unterschiedlichsten Niveaus. Aber wenn man diese Pläne durchhält, gibt es eine Garantie, dass man das erreichen kann. Und das fängt tatsächlich auf der untersten Stufe an, so ein 12-Wochen-Plan für komplett Untrainierte. Also jetzt spreche ich nicht von Outdoorern oder so, die schon irgendwie viel wandern, sondern Leute, die komplett untrainiert sind, die kriegt man in 12 Wochen dahin, dass die eine halbe Stunde durchgängig laufen können. Das geht. Ne? Und das macht dann aber eben Sinn mit so einer Zielsetzung, mit so einem Trainingsplan. Und dann die, weil du sagtest, 3 Ziele, also wenn ich ein drittes nennen würde, dann würde ich tatsächlich die soziale Komponente damit reinbringen. Und dann würde ich dazu motivieren, dass man sich ein Laufbuddy sucht, eine Partnerin oder ein Partner, der auf einem ähnlichen Niveau ist oder dem man auch vertraut und mit dem man Bock hat, Lust hat, rauszugehen und gemeinsam zu laufen. Das ist dann eine Verabredung zum Laufen, eine Verabredung zum Gespräch, zur Unterhaltung, zum Quatschen und da hat man dann auch einfach was für die Freundschaft getan. Das ist also auf jeden Fall eine super Motivation, die dann eben im Gepäck sozusagen dann auch die Laufkondition noch mitbringt.
Okay, das sind ja schon mal drei super Tipps. Jetzt mag ich zum Schluss dich nochmal was Persönliches fragen, nämlich auf welchen Lauf du dich so als nächstes freust?
Sozusagen meine Bucketlist. Also als Läuferin, Läufer macht man sich immer so eine Bucketlist tatsächlich und richtet die dann aus, so welche Lauferlebnisse man so vor sich hat und man doch tatsächlich erleben will. Und wobei es bei mir tatsächlich so ist, also jetzt ich laufe schon so lange, bei mir geht's jetzt nicht um Bestzeit oder um irgendwie das Erreichen, irgendwelche Distanzziele oder so, sondern meine Ziele sind tatsächlich so im Erlebnisbereich. Ne? Also ich freue mich immer, wenn ich Reisen mache, wenn ich an besonders schönen Orten so Trailruns machen kann, wenn ich mich mit Leuten verabreden kann, wo ich gemeinsame Läufe machen kann oder wo ich einfach neue Gegenden so kennenlerne. Ne? Und diese Verbindung von Reisen und beim Reisen durchs Laufen dann Gegenden kennenzulernen, das ist für mich so tatsächlich die Haupterlebnisdimension. Also ich lade mir dann auch Tracks runter oder gucke mir vor die Gegenden an und erlaufe dann die Region. Und das ist jetzt also sind so Ziele, die ich mir heutzutage immer gerne setze.
Ja, und welches ist denn konkret jetzt so das nächste Ziel, dass du dir vielleicht schon ausgeguckt hast?
Ich bin ja ganz nah, also nächste Woche bin ich im Sauerland unterwegs tatsächlich. Da sind einige Laufstrecken, die ich nicht kenne. Im Sommer bin ich in den Alpen unterwegs und mache da so eine Tour durch südlich des Bodensees, durch die Schweiz und dann bis Richtung, also Endziel ist so Lago Maggiore und in der Schweiz kann man sehr schön, also mittelgebirgig laufen, aber eben auch so Pässe laufen. Also wir haben auch mal solche Laufreisen gemacht, wo wir die schönsten Alpenpässe überlaufen haben. Und also diese Verbindung, was eben tatsächlich auch für Outdoorer gilt, diese Verbindung so von körperlicher Erfahrung und dann dieser geografischen Erfahrung, dieses Naturerlebnisses, das ist was ganz Großes und das kann man eben bei Trailrunning hervorragend erleben und das ist eine ganz eigene Erlebnisdimension.
Na, das sehe ich doch. Wanderer und Läufer sind gar nicht so weit voneinander weg, wenn sie so an ihre Ziele denken.
Nein,
oder was die Motivation ist, rauszugehen, ob es jetzt laufend oder wandernd oder rennend oder wie auch immer ist draußen sein in der Natur, ne?
Und dann. Ja. Auf jeden Fall.
Kann man da auch die Dimension dabei entdecken.
Ja, das Draußensein ist auf jeden Fall eine eigene Qualität beim Laufen auch. Ne? Also das Naturerlebnis selbst, das nimmt man, wenn man läuft, gar nicht so sehr als ersten Grund wahr. Aber das ist tatsächlich etwas, was so diese Lebensqualität und die Laufqualität auch ausmacht. Ne? Also das ist auch etwas, was uns Läuferinnen und Läufern immer wieder motiviert, weil wir träumen uns ja auch immer wieder in so Landschaften rein. Ne? Es ist so wie in den Outdoor-Welten auch, ne? Also wir denken ja nicht an die Wanderung hier durch den nächsten kleinen Stadtpark, sondern wir denken ja auch immer an die großen Erlebniswelten so. Ne? Und das genauso passiert das beim Laufen natürlich auch. Ne?
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Gusto machen, mit dem Laufen anzufangen, jetzt wo der Frühling kommt. Herzlichen Dank, Urs, für dieses Gespräch, für dieses umfassende und die vielen Tipps, wie man sich jetzt doch mal motivieren kann, rauszugehen.
Wir sehen uns draußen.
Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefallen hat und ihr wollt keine Episode mehr verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus findet ihr Outdoor natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram halten wir euch über alles auf dem Laufenden, was die Outdoor- und die Laufwelt in diesem Fall so schön und bunt macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.